zieht der andere aus der Tasche
sein Buch heraus und beginnt zu lesen. Der eine fragt, was liest du denn? Dann sagt der andere, ja, meine Bibel, bei mir steht jedenfalls keine Bibel im Schrank und verstaubt. Der andere sagt laut, bei mir auch nicht, und denkt leise weiter, bei mir steht es im Regal. Wie sieht das bei uns aus? Wo haben wir unsere Bibel liegen? Wo liegt sie denn? Verstaubt oder vielleicht auch schön aufbewahrt in einer ganz tollen Hülle, die sich gut anfühlt, aber geschlossen? Zieht es mich danach zu lesen oder eher nicht? Ist sie abgegriffen? Ist sie voller Randnotizen? Vielleicht schön unterstrichen oder bleibt sie schön neu? Vielleicht hast du deine Bibel digital dabei. Das ist eine ganz tolle Erfindung. Vor allem, sie ist klein, man kann sie mitnehmen, aber wenn ich sie nicht lese, nutze ich auch da nichts, obwohl sie da gespeichert ist. Und das Schönste fand ich immer und finde es immer noch, wenn die Bibel in unseren Gedanken, in unserem Herzen Bibelworte gespeichert sind, die uns leicht fallen. Da haben wir die schönen Psalmen. Und da merkt man einfach, das kommt dann wieder und es wird abgerufen dann, wenn es sein muss. Wir haben sie dabei und Gott, das Geist, wirkt, dass wir uns zur rechten Zeit erinnern. Das ist ein ganz besonderes Geschenk. Einmal bestellte ich mir eine Bibel, weil meine nicht mehr aus den Nähten ging und alles. Ich wollte auch mal was anderes haben und sah eine ganz tolle Werbung. Da stand, Gottes Wort, Hoffnung für alle. Das hat mich sofort angesprochen und auch so wunderschön noch in Goldschrift und der Einband. Also das hat richtig, richtig gut ausgesehen. Als die Bestellung ankam und ich das öffnete, war ich überrascht, aber auch bitter enttäuscht. Da war nur die leere Hülle. Das war der Bibeleinband gewesen und nicht die Bibel selbst. Und da musste ich zuerst drüber nachdenken, Gottes Wort, Hoffnung für alle und nichts drin. Wunderschön, das Problem ging dann weiter, ich fand nicht mehr die passende Bibel dazu. Das war einfach gelaufen. Aber wie oft geht es uns so, dass wir uns zufrieden geben mit einem guten Aussehen? Oder ich weiß nicht, wohin ihr tendiert, aber ich brauche in der Arbeit einen guten Kuli. Einen roten und einen blauen, das sind meine Werkzeuge. Und dann eine Schere, die sich gut anfühlt, eine Klemme, die sich gut anfühlt, das muss richtig schön griffig sein, dann arbeite ich gerne damit. Oder andere, ein Elektromeister, der braucht gute Schraubenzieher. Wir geben uns mit Billigzeug zufrieden und so, merken nachher, dass nichts. Aber, ja, oder was so. Und, aber der Inhalt, wir wissen auch viel über die Bibel und ich glaube, da gehören wir ziemlich alle dazu. Aber das reicht nicht. Berührt mich der Inhalt noch? Berührt mich Gottes Wort? Oder fange ich auch an, kritisch zu hinterfragen und zu denken, das passt für den oder für jenen? Wie sieht das bei mir persönlich aus? Als einmal eine neu erstellte Bibelübersetzung Einheimischen übergeben wurde, da war einer der Christen, sprang herauf, hielt die Bibel hoch und rief, das ist das Buch von Gott, das unsere Sprache redet. Und genauso ist es. Es redet in unser Leben hinein. Es ist wirklich das Buch von Gottes Wort, das heute noch redet. Und wichtig war mir immer wieder, Gottes Wort will uns nicht nur informieren, es will uns transformieren. Es will unser Leben berühren und dann verändern. Und ich möchte mit euch heute einige Gedanken teilen auf Psalm 1. Und wir werden diesen Psalm jetzt so nicht lesen, sondern wir werden ihn singen. Ich glaube, ihr kennt wahrscheinlich die zwei Verse, die man daraus singt, auch ganz gut. Und in einem der Kinderlieder von Hella Heitzmann heißt es, Psalmen sind Lieder aus uralten Zeiten, Psalmen sind Lieder aus dem heiligen Land, Bettler und Könige sangen sie gerne und durch die Bibel sind sie weltbekannt. Und dann kommt im Refrain ganz fetzig immer wieder so schön, kommt, singt mit und dann wer nicht singen kann, der summt halt, wer nicht summen kann, der brummt halt, wer nicht brummen kann, der klatscht halt, Hauptsache du bist dabei. Und das wünsche ich auch uns, dass wir heute dabei sind und ganz froh singen. Und zwar, wir singen den Psalm nach der Luther-Übersetzung. Das ist mal ganz wichtig. So wurde er nämlich vertont. Und dort heißt es dann, wohl dem, der nicht wandelt, wohl dem, der nicht wandelt.
Bist du? Ach, ich,
ja. Ja, sicher. Warum nicht? Das hat vorhin schon ganz gut geklungen. Und ich habe jetzt, bis Stefan soweit ist, angefangen beim Lesen der Psalmen, mir überall Noten hinzumalen, bei denen die gesungen werden. Und es sind viele. Es sind Lieder, die früher gesungen wurden. Wahrscheinlich etwas anders, als wir die Melodien kennen, aber sie wurden immer wieder im Tempel, zu Hause, überall immer wieder gesungen. Reicht. Ihr merkt, da gibt es verschiedene Varianten. Das eine, der nicht sitzt, der das nicht tut, und der andere, der Lust hat. So ein großer Kontrast. Und ich lese ihn jetzt nochmal vor, nach der Hoffnung für alle. Und mal sehen, was uns dabei auffällt. Ich finde das so gut, dass wir im Deutschen diese verschiedenen Übersetzungen haben. Sie geben uns immer ein bisschen eine andere Nuance oder einen anderen Blickwinkel. Und das Interessante ist, der Inhalt ist immer derselbe. Anders ausgedrückt. Und wenn man das in anderen Sprachen sieht, dann auch wieder. Aber der Gedanke, das, was Gott in seinem Wort uns gibt, ist gleich. Und ich denke, das ist so wichtig. Glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die über alles Heilige herziehen oder spotten. Glücklich ist, wer Freude am Gesetz des Herrn und hat und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist. Sie sind wie dürres Laub, das der Wind verweht. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen. Weil sie ihn abgelehnt haben, sind sie von seiner Gemeinde ausgeschlossen. Der Herr sorgt für alle, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. Was ist euch bei der Textlesung aufgefallen?
Also bei mir steht hier, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und bei dir steht hier im Jahr. Zeit ist
Zeit klar. Oder der...
Das hat schon Unterschiede.
Ja, der Frucht trägt jedes Jahr. Ja, das ist ein Unterschied.
Aber Zeit ist, muss nicht das Jahr sein.
Das es muss nicht das Jahr sein.
Das finde ich schon ein Unterschied.
Ja, aber er bringt Frucht, das ist die Hauptsache. Was fällt euch noch auf?
Ganz andere Wörter als bei Luther.
Ja, ganz andere Wörter, richtig. Und was war hier jetzt sehr auffallend? Wie?
Umschrieben, finde ich das.
Ja, genau. Das, ja, aber was ist euch ganz konkret aufgefallen? Oder habt ihr nicht gut zugehört?
Ja, es geht um Ausschluss. Also negativ wird ausgeklammert.
Aha.
Oder beziehungsweise wird bezeichnet,
ja.
Es zu vermeiden.
Genau.
Alle anderen Wege sind ja offen.
Interessant, das Negative. Und wir haben noch was, etwas, was einem ins Auge springt. Viermal das gleiche Wort.
Glücklich ist.
Oder wohl dem,
sagt
Luther. Oder Elberfeld, ich habe nachgeguckt in den verschiedenen Übersetzungen. Da heißt es glückselig, auch so ein schönes Wort. Oder die englische Variante, sagt gesegnet ist der Mann. Im Rumänischen wäre auch gesegnet. Oder glücklich zu preisen, sagt die neue Genfer Übersetzung. Oder könnte man sagen, zu beglückwünschen sind Leute. Es geht hier in diesem Psalm um glückliche Menschen. Die Frage ist, warum sind sie glücklich? was macht das, dass sie glücklich sind oder denen es wohl geht? Oder was steckt dahinter? Wie du richtig gesagt hast, das sind diese drei Verneinungen. Das ist typisch auch wieder für diese dichterische Kunst in dem Psalmen und in der ganzen Weisheitsliteratur. Wir haben oft Gegensätze, ja, oder sogenannte Antithesen. Wir haben oft Herausstreichungen, Übertreibungen. Das sind alles so sprachliche Stilmittel. Und Psalmen haben das ausgedrückt, was im Herzen der Schreiber war. Und wir merken, viele hat ja David selbst, König David, gedichtet. Und was er da rausbricht, oder auch was wir heute Morgen schon gehört haben an dem Psalmen, auch dieses, was ihn bewegt, auch negativ, diese bösen Menschen. Herr, schlag ihnen die Zähne aus und was weiß ich wie alles. Das, wir dürfen Emotionen haben, wir dürfen sie zu Gott bringen. Und auch hier spricht von diesen Menschen, die glücklich sind. Und jetzt, zugleich ist auch eine Trennung da. Menschen, die glücklich sind, die sollen nicht sein. Und dann haben wir dreimal, was sie nicht sein sollen. Nicht wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Kommt euch das bekannt vor? Mir sehr. Menschen im Vers weiter, die gegen Gottes Willen verstoßen. Und das ist schon etwas Bewusstes, denn es setzt voraus, dass sie Gottes Willen eigentlich kennen und wissen, was gut ist oder was Werte oder so sind. Aber dagegen verstoßen, sich dagegen richten. Und dann Menschen, die über alles Heilige herziehen oder spotten. Das ist schon auch heftig. In einer Geschichte, mein Vater, der hat in einer Fabrik gearbeitet und er hatte einen Arbeitskollegen, der hat immer gespottet, immer geschimpft und immer gleich Gottes Namen missbraucht. Und irgendwann hat er gesagt, du, Gott in der Bibel steht, Gott lässt sich nicht verspotten, bitte pass auf, was du machst. Wenn du das täglich tust, du ziehst den Zorn Gottes auf dich. Es war nicht lange danach, was unweit von seinem Arbeitsplatz, merkt er, wie er einer großen Bohrmaschine ist, sein Arbeitsanzug sich in den Bohrer verfängt, er hineingezogen wird, geschleudert wird und auf der Stelle tot war. Das hatte ihn damals auch so arg betroffen und die anderen, ja, Gott lässt sich nicht verspotten. Ich denke, das ist uns oft und anderen einfach nicht bewusst. Und der Schreiber dieses Psalmes, er zeigt weiterhin und spricht weiter von Menschen in den Versen 4, 5, 6, von Menschen, denen Gott gleichgültig ist. Sie sind wie dürres Laub, das der Wind verweht. Sie können vor Gottes Gericht nicht bestehen. Dann gibt es noch mal weiter. Er sagt, weil sie ihn abgelehnt haben, sind sie von den Seinen ausgeschlossen, von der Gemeinschaft mit ihm. Kommt dir auch das bekannt vor? Menschen, die bewusst ablehnend sind. Und der Herr sorgt für alle, die nach seinem Wort leben, doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. Er trägt das ganz klar, sagt es aus. In Vers 4 sagt er auch noch Leute, denen Gott gleichgültig ist. Gleichgültigkeit. Und Luther fasst das alles zusammen im Rat der Gottlosen. Die Leute, die von Gott los sind. Und die Konsequenzen haben wir gesehen, unbeständig wie Laub oder wie Spreu, die der Wind verweht. Sie laufen in ihr eigenes Verderben. Und das schöne Lied, das können wir auch und so klar, was heißt ohne Gott, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Aber mit ihm gehen wir ins Licht. Also wir merken auch hier, auch damals schon, die Leute im Alten Testament, zu der Zeit, vor vielen hunderttausend von Jahren, die haben schon gemerkt, in der Beziehung zu Gott, wie das ist, mit Gott und ohne Gott. Und jetzt, wer sind die Glücklichen? Diejenigen, die sich fernhalten von diesen negativen Dingen, also damit nichts zu tun haben wollen. Und Vers 2, glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Oder wohl dem, der da Lust hat an dem Gesetz des Herrn. Ich finde es ein lustiges Wort. Also das ist schon interessant. Das heißt, ich habe richtig Gefallen dran. So wie David es ausdrückt, ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute macht oder einen großen Schatz findet. Sich wirklich freuen über dem, was Gott zu uns sagt. Und am Gesetz Jahwes steht hier. Das ist nicht nur Herr, sondern auch der Name Gottes. Am Gesetz dieses Gottes Jahweh, das er seinem Volk gegeben hat, sich daran zu freuen. Die Frage ist, was ist dieses Gesetz? Es ist Gottes Offenbarung von seinem Willen, seinen Gedanken, seinen Plänen mit den Menschen. Ich denke, wir denken immer sofort an Gesetz, dann bei mir geht es wenigstens so, da macht es Klick, dann ist Mose, dann sind die 10 Gebote und dann sind die ganzen Auslegungen, die Mose noch dazu gegeben hat, die ganzen Opferdinge und alles Mögliche, was es da im Alten Testament gibt. Einige würden sagen, das sind ja die guten Werte, an die sollen wir uns halten. Die möchten wir auch haben, auch in unserer heutigen Zeit. Aber den Weg, wie man dazu kommt, das nicht. Nein, es ist viel mehr als gute Werte. Und ich denke da jetzt besonders an das 5. Buch Mose, wo die neue Generation des Volkes Israel vor dem verheißenen Land steht. Mose hat sie bis hin geführt. Er darf nicht hineingehen. Aber Josua soll das tun. Und er voller Leidenschaft legt im ganzen 5. Buch Mose, gibt einen Rückblick auf das, was gewesen ist in 40 Jahren. Und dann voller Leidenschaft versucht er die neue Generation, wie soll man sagen, fast, denkt man drauf, einzuschwören, haltet euch daran. Und er erklärt das noch einmal. Und ich muss sagen, ich mag das so, wenn man sieht, wie er dann einfach sagt, hört gut zu, ich stelle euch vor die Entscheidung zwischen Tod und Leben. Hier, ihr sollt wählen, das ist Fluch und Segen. Gott hat beides, es ist in eurer Hand, bitte haltet euch daran. Und wenn man dann sieht, wie er eindringt und er sagt dann auch dieses Interessante, vieles, was der Herr, unser Gott, tut, bleibt uns verborgen. Doch seinen Willen hat er uns eindeutig mitgeteilt. Er hat uns seine Gebote gegeben, die in diesem Gesetzbuch aufgeschrieben sind. Ihnen sollen wir und unsere Nachkommen für alle Zeiten gehorchen. Was ich euch gesagt habe, lest euch die Wahl zwischen Segen und Fluch. Das war aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 29, 30. Und ich lese da noch einzelne Verse daraus. Es ist einfach Mose, der da voller Pathos da steht und sagt, die Gebote, die ich euch heute gebe, sind nicht zu schwer für euch oder unerreichbar fern. Sie sind nicht oben im Himmel, sodass ihr sagen müsstet, wer steigt hinauf und bringt uns die Gebote herunter, damit wir sie hören und befolgen können. Sie sind auch nicht auf der anderen Seite des Meeres, sodass ihr fragen müsstet, wer fährt uns hinüber und holt sie. Das ist in Kapitel 30, Vers 14 jetzt. Im Gegenteil, die Gebote sind nahe bei euch. Ihr kennt sie auswendig. Ihr könnt sie aufsagen und befolgen. Oder denn das Wort ist ganz nah bei dir in deinem Mund und in deinem Herzen, damit du es tust. Und nun hört gut zu. Heute stelle ich euch vor die Entscheidung zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod. Ich fordere euch auf, liebt den Herrn, euren Gott. Geht den Weg, den er euch zeigt und beachtet seine Gebote, Weisungen und Ordnungen. Dann wählt das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. Liebt den Herrn, euren Gott und hört auf ihn. Haltet ihm die Treue. Merkt ihr, was für ein da mitschwingt. Er wünscht sich das so sehr. Und es geht, wie gesagt, nicht um Werte, sondern es geht um euer Leben. Es geht um eine Richtschnur, um eine Ausrichtung. Und dann tut es. Lebt danach. Das bringt nichts, wenn ich mich nicht daran halte. Es gibt nur Chaos. Und da meint er das auch. Menschen, die Freude haben daran, die oder Lust danach haben, die gehören zu den Glücklichen, die darüber nachdenken, meditieren, Tag und Nacht, beim Einschlafen, beim Aufwachen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, woran denken wir, wenn wir nachts wach liegen oder nicht schlafen können. Wie wohltuend ist es, einfach mal einen Psalm aufzusagen oder zwei Verse oder darüber nachzudenken. David, der König von Israel, er war so fasziniert vom Gesetz des Herrn, vom Gesetz Gottes, dass er den längsten Psalm dazu geschrieben hat. Und der ist besonders dichterisch, 119, mit 176 Versen und die noch alphabetisch geordnet. Und fast in jedem der Verse kommt das Wort Gesetz, Gebot, Ordnung, eines dieser Weisung hin. Und man merkt, wie ihm das so wichtig war. Und er kommt zu diesen Aussagen, wie wir sie auch wieder in Psalm 17 haben, wo er ausruft, dein Wort ist der Maßstab für mein Leben. Dein Wort war mein einziger Maßstab, auch dann, wenn andere nicht danach lebten. Ich habe mich nach deinen Ordnungen gerichtet. Und wir merken, wie er da das einfach immer wieder sagt und das ihm so wichtig ist. Oder wie er dann zu Gott betet im Psalm 5, hilf mir, nach deinen Maßstäben zu leben. Er hat einfach danach gerungen, auch in seiner Umgebung. Wie viel mehr brauchen wir das heute in unserer Zeit zu sagen, hier, das ist dein Maßstab. Ich ringe danach, hilf du mir, mich daran zu halten. Auch wenn der Trend vielleicht anderswohin geht. Oder man zu oberflächlich oder sonst irgendwie. Nein, hilf mir dieses, dein Wort zu halten, zu beachten. Hilf mir, danach zu leben. Und wir haben hier in unserem Psalm 1 dieses großartige Bild und die Konsequenz. Glücklich ist, oder der ist, der sich daran hält, der ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht bringt jedes Jahr zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Für uns ist ein Baum vielleicht nicht so ganz wichtig. Wir haben viele schöne grüne Bäume. Wir freuen uns darüber, über Wald und das alles. Für sie war das damals nicht ganz so einfach. Auch wer Israel kennt, da ist nicht allzu viel großer Wald. Oder dann, wenn ich jetzt auch an andere Länder denke, wo es richtig heiß ist, da ist ein großer Baum einfach wohltuend. Schon nur der Schatten, wenn man drin darunter sitzt. Und dieses Grün, auch wenn es manchmal richtig staubig ist, von dem vielen Staub, der da ist, ich denke gerade an Pakistan, aber es ist doch grün und nicht dieses Eintönige in der Steppe. Und er ist wie ein Baum, der grünt, der Frucht bringt. Das, was er eigentlich tun soll, ein Fruchtbaum, weil er am Wasser ist. Er hat genug Nahrung. Und dieses Bild finden wir auch öfter in der Bibel. Es ist das Bild des Verwurzeltseins, des Feststehens und auch der Nähe und der Beziehung gerade zu Gott hin. Und es drückt den Segen Gottes, den Shalom aus. Und interessant ist hier, was er sich vornimmt, das gelingt. Gott schenkt Gelingen. Das ist sein Segen. Ihm haben wir das zu verdanken. Und interessant ist, David führt diese Gedanken des Glücklichseins weiter. Das ist im Psalm 32, der ist auch bekannt, kann auch gesungen werden, einige Verse daraus. Das ist ein Psalm zum Nachdenken und er beginnt so. Glücklich sind alle oder wohl denen oder wohl dem, denen Gott ihre Sünden vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem Gott seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Wie man dahin kommt, verrät er auch in Vers 5. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen, meine Sünden bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Oder und er vergab mir die Schuld meiner Sünde. Diese beiden Aspekte. Die Schuld, unser Schuldigsein vor Gott. Und dann kommt die Vergebung. Das ist ausgelöscht. Und weil er ihn darum gebeten hat, das Bekennen. Dazu stehen und zu sagen, ich kann nicht. Ich liege falsch. du bist richtig. Du bist der, dir vertraue ich. Der ist glücklich zu nennen. Die sind glücklich zu nennen und werden den Segen und die Güte Gottes erfahren, die ihm vertrauen. Oder besser oder anders gesagt, an ihn glauben und bekennen. Auch wir merken auch hier, es geht um diese lebendige Beziehung zu Yahweh, diesem Gott, der sich in der Bibel offenbart. Es ist möglich, durch Vertrauen und Glauben auf seine Ordnungen, dass sie gut sind, dass sie richtig sind. Wir wissen es oft besser. Und es geht darum, danach leben und es zu tun. Wenn wir zurücksehen, ist das gelungen? Gelingt euch das immer wieder? Ich sage ja und nein. Mal mehr, mal weniger. Auch im Alten Testament, wir haben Vorbilder und Personen, die Gott vertraut haben, in lebendiger Beziehung zu Gott lebten und erlebt haben, wie Gott sie gesegnet hat, die den Geboten Gottes gehorcht haben. Denken an die Glaubenshelden, ich denke jetzt gerade nur an Henoch, er lebte mit Gott. An Noah, er wurde gerecht erfunden vor Gott. Alle anderen nicht, aber er und damit seine Familie. Denken an Abraham und all die anderen, an Daniel und seine Freunde. Wie viele haben wir? Sie werden im Hebräerbrief aufgezählt und Helden des Glaubens genannt. Auf der anderen Seite, wenn wir in sein Volk Israel denken, wenn wir die Geschichte sehen, die uns auch als Beispiel gegeben ist, so wie wir es im Neuen Testament lesen, als Vorbild, dass wir da gucken, sie haben sich abgewandt und sie haben die Folgen tragen müssen. Gefangenschaft, Zerstörung, Vertreibung. Wir sehen jetzt die Erfüllung wieder, Sammlung, im Moment wieder hin und her gerüttelt und all das. Und wie einige doch immer wieder auch doch wieder zu Jesus finden, zu Yeshua, ihrem Messias, kann man sich einfach nur freuen, wie Gott auch da am Wirken ist. Und interessant, wenn wir gut hingehört haben, haben wir gesehen im Alten Testament das Prinzip von Segen und Fluch. Gehorchen und nicht gehorchen. Folgen, Konsequenzen, die beiden Gruppen. Und auch im Psalm 1, ich hatte hier in meiner Bibel eine interessante Überschrift, da heißt es entweder, Strich, oder. Ja, entweder oder. Ich bin auch nicht unbedingt ein Schwarz-Weiß-Denker, aber wenn wir hinkommen, es gibt keine halben Bekehrungen. Es gibt keine halben Christen. Hat auch jemand gesagt, ein halber Christ, ein ganzer Unsinn. Und ja, klaren Weg. Und das merken wir hier, das gleiche Prinzip. Die Frage ist, wie steht das heute mit uns? Gilt das alles? Oder sagen wir auch, ja, Gesetz des Herrn, das war für Israel, das war für... Was machen wir damit? Ich muss immer sagen, so einfach ist das nicht. Wir haben das ganze Gesetz immer noch in unserer Bibel. Und es ist genau das Gleiche. Und ich bin so froh und dankbar, dass Gottes Offenbarung einfach voranschreitet und nicht da stehen geblieben ist. Wir sind die Glücklichen, die die weitere Offenbarung in Händen halten. Wenn ich zurückdenke, Jesus hatte das noch nicht zu seiner Zeit. Er hatte das Gesetz und die Propheten, die Bücher, das ganze Alte Testament. Und für das Volk Israel war das Gesetz auch damals das ganze Alte Testament. Mit der Tora, die 5 Bücher Mose, die Geschichtsbücher, die Propheten, die Psalmen und auch dann die Weisheitsliteratur, die dazu gezählt wurde. Ein großer Schatz. Und wir haben das heute auch vor uns. Und mit dem Neuen Testament, das später dann so zusammengelegt wurde, wie wir es heute haben, der sogenannte Kanon, da haben wir interessante Dinge. Es ist neu und trotzdem eine Fortführung des Alten. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Der Herr Jesus selbst, der den neuen Bund gebracht hat, wie er es auch ausdrückt, den neuen Bund in meinem Blut, wie er seinen Jüngern sagt, dieses ganz Neue, bringt eine ganz neue Perspektive rein. Er ist der Erlöser und der Herr und alle, die ihn annehmen, nicht mehr nur sein Volk oder die einzelnen Ausländer, die das noch getan haben. Alle, die in Beziehung mit ihm leben, für alle gilt das. Und das finde ich so faszinierend, wie Jesus mit diesem Alten Testament oder besser gesagt mit dem Gesetz umgeht. In den Evangelien sehen wir sein Leben. Wir sehen sehr deutlich vor unseren Augen, was er gelehrt hat, wie er gewirkt hat, sein Leiden, sein Sterben. Und wir sollen nicht vergessen, die Evangelien sind auch lange her geschrieben, aber es sind Dokumente. Sie sind hundertprozentig klar und deutlich überliefert. Und es sind Augenzeugen, die das geschrieben haben. Also ich finde das so faszinierend zu sehen, wie dieser rote Faden der Gedanken Gottes aus dem Alten Testament weitergeführt wird und was für eine Einheit es bildet mit dem, was wir heute auch in unseren Händen halten, mit den ganzen Schriften des Neuen Testamentes. Auch hier, wir sehen, wie Jesus, besonders im Matthäusevangelium, diese drei Kapitel, 5, 6, 7, der sogenannten Bergpredigt, die längste Rede Jesu, die nicht unterbrochen wurde, wo er drei Kapitel lang nur selber redet. Und da die gleichen Worte verwendet wie im Psalm 112, 32. Er sagt auch, glückselig sind oder glücklich zu preisen sind, je nach Übersetzung, oder selig sind. Und dann zählt er auf und sagt, was im Reich Gottes der Maßstab ist. Die, die bettelarm sind, mit leeren Händen kommen, ja, ich kann nicht, ich brauche dich. Gott, das ist das Allerwichtigste. Dann die traurig sind über den Zustand in der Welt, die nach Gerechtigkeit hungern, wo es keine Gerechtigkeit gibt. Die sind glücklich zu nennen oder zu beglückwünschen. Die Frieden suchen, die Barmherzigen und wie das dann so weitergeht in den Seligpreisungen. Es geht weiter und er sagt nicht, das Alte gilt nicht mehr. Er kommt hin und sagt, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen und zu bestätigen und zu bekräftigen. Und das ist wirklich der Höhepunkt. Er ist derjenige, der das Gesetz ganz halten konnte, alle Forderungen, und sie auch gelebt hat. Als Vorbild für uns. Er ist wirklich der Mittler dieses neuen Bundes für alle Menschen und nicht nur für Israel. Glücklich sind die Menschen, die sich nach seinen Worten, Geboten und Lehren und seinem Vorbild richten. Denn wir merken, die Prinzipien sind die gleichen. Sein Wort wieder, glauben, annehmen, handeln, Jesus, Gott vertrauen. Dann schließt er so auch die Bergpredigt, indem er sagt, der ist klug oder glücklich, können wir jetzt sagen, von unserem Kontext her, die das hören und tun. Nur hören bringt nichts. Und da merken wir, wie dieses Miteinander, hören und tun. Und dann geht es weiter in den Schriften des Neuen Testamentes über in den Briefen, in den Berichten der Apostelgeschichte. Das waren die erste Generation von Jesus-Nachfolgern, die auch heute noch gelten. Da hat sich nichts geändert. Ich nehme nur ein Beispiel noch. Das ist aus dem Römerbrief, Kapitel 10, wo der Apostel Paulus das auch so gut auf den Punkt bringt und er dann einfach schreibt, Gottes Wort ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkünden. Von wo hat er das? Fünftes Buch Mose, was wir anfangs gelesen hatten. Er zitiert, er hat das gekannt und ihm ging das auf. Das war Gottes Offenbarung. Da können wir so dankbar dafür sein. Genau das ist es. Und dann geht's weiter, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Ich denke jetzt auch gerade wieder an diesen Bruder, der heimgegangen ist. Er hat es noch bekannt. Er ist gerettet. Wie sieht's bei uns immer wieder aus, dieses da zu stehen? So heißt es schon in der Heiligen Schrift, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Was hat David gesagt? Wer auf das Gesetz, wer dem Wort Gottes vertraut, der ist sicher, wie ein Baum, der steht fest. Es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und anderen Völkern. Gott ist ein und derselbe Herr, der aus seinem Reichtum alle beschenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird von ihm gerettet werden. Das ist diese Botschaft durch Jesus im Glauben, durch ihn, an ihn, werden wir zu seiner Familie, der Gemeinde Jesu, hinzugefügt, aus allen Völkern und Nationen. Deshalb können wir auch beten, Vater unser im Himmel. Er ist unser Vater und wir sind Gottes Kinder, sind Brüder und Schwestern. Wir dürfen Nähe und Gegenwart Gottes erfahren und genießen. Wir sind einfach zu beglückwünschen. Und ich denke, daran dürfen wir uns freuen und festhalten und das auch vorleben, dass Menschen neidisch werden und sehen, aha, das sind die Glücklichen. Können Sie das an uns sehen? Und wenn wir dazugehören, dann dürfen wir mit David einstimmen, so wie er das in seinem schönen Psalm 119 zum Ausdruck bringt. Treffender kann man das nicht mit in Worte fassen. Einmal in Vers 47. Ich befolge deine Gebote mit Freude, denn ich liebe sie. Ich sehne mich nach deinem Wort, denn es ist mir wertvoll. Wie er das zum Ausdruck bringt, das wünsche ich uns auch. Oder Vers 68, wo er sagt, Gott, du bist gut und du tust Gutes. Oder wie viel Gutes hast du mir schon erwiesen? Lass mich verstehen, was ich tun soll. Zeige mir, wie soll es weitergehen in dieser einfachen, direkten Beziehung zu ihm. Oder 167, dem Ende zu, wo er dann sagt, deine Weisungen sind der Maßstab für mein Handeln. Ich habe sie fest ins Herz geschlossen. Wie treffe ich Entscheidungen? Woran mache ich das fest? Wo ist mein Maßstab heute, wo wir keine Maßstäbe mehr haben, die alle über Bord geworfen werden? Und wir dürfen mit ihm einstimmen in Vers 173. Greif ein und hilf mir. Ich habe meine Wahl getroffen. Doppelpunkt. Nur deine Gebote sind der Maßstab für mein Leben. Und 169. Herr, ich flehe dich an, erhöre mich. Lass mich dein Wort immer besser verstehen. Und ich wünsche dir und mir wirklich diese Lust und Freude am Wort Gottes, so wie das in Psalm 1 uns vor Augen gemalt ist. Ein Leben, das grünt, blüht, feststeht, Frucht bringt, ein Segen ist für andere bis ins hohe Alter hinein. Das ist das, was Gott verspricht, denen, die ihm vertrauen und sein ganzes Wort immer wieder als ihren Maßstab haben.